Der Predigttext steht in Johannes Evangelium Kapitel 4, die Verse 5 bis 14. Ich lese nach Luther 2017. Da kam er, Jesus, in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass wir dein Wort haben und dass wir in einer Zeit leben, in der wir so leicht darin lesen können. In einer Zeit und in einem Land, in dem wir das in aller Freiheit tun dürfen. Und danke dafür, Herr, das ist noch viel wichtiger und wertvoller, dass du es uns zugesagt hast, dass du durch diese alten Worte und Erzählungen und Gebete und was auch sonst immer wir alles in der Bibel lesen können, dass du aus diesen Worten ganz aktuell zu uns reden willst, dass dein guter Geist es uns erschließt, öffnet, uns zu Gehör und zu Herzen gehen lässt. Und darum bitten wir dich jetzt, hilf uns zu hören. Jeder so, wie es für ihn gerade richtig und dran ist. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich müssten wir jetzt ein deutsches Volkslied singen. Welches? Wenn ihr die Geschichte hier vor Augen habt, die wir gerade gehört haben. Am Brunnen vor dem Tore. Wer kann es aufsagen? Die erste Strophe. Ja. Da steht ein Lindenbaum, ich träumt in seinem Schatten, so manchen süßen Traum. Ich sag's nochmal für die anderen laut und dann dürfen Sie gerne weitermachen. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leid zu ihm mich immer fort. Zu ihm mich immer fort. Ein Lied voller Sehnsucht, das der Dichter Wilhelm Müller 1824 in seinem Liederzyklus Winterreise veröffentlichte. In diesem Zyklus finden wir unter anderem das ebenso bekannte Lied »Das Wandern ist des Müllers Lust«. Und Franz Schubert vertonte 3 Jahre später die ersten 12 dieser Lieder. Schuberts Lieder waren Kunstlieder, keine Gassenhauer. Zu einem solchen, zu einem Volkslied eben und damit populär wurde es durch die behutsame Überarbeitung von Friedrich Silcher. Das Lied ist Ausdruck einer tiefen Sehnsucht. Es endet in der 3. Strophe: Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort. Und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Ist es im Gedicht auch der Lindenbaum, so war das Gedicht auch ursprünglich überschrieben, der eigentlich im Zentrum des sehnsuchtsvollen Erinnerns steht, so haben wir doch die erste Zeile im Kopf, eben dieses am Brunnen vor dem Tore. Am Brunnen vor dem Tore, in früheren Zeiten Orte der Begegnung. Dort kamen die Menschen zusammen, Tag für Tag, schöpften Wasser für ihre Haushalte, nutzten die Gelegenheit, um einander die neuesten Nachrichten zu erzählen, erfuhren so von Glück und Unglück ihrer Mitbürger. Dort traf man aber auch Fremde, die durchzogen, Menschen auf der Reise, erfuhren Neues aus der weiteren und manchmal sogar aus der ganz weiten Welt. Wer Durst hatte, der bekam schlichtweg einfach was zu trinken und er fand Unterhaltung, Gemeinschaft, fühlte sich eingebunden in menschliche Beziehungen. Und abends, ja abends traf man sich am Brunnen vor den Tore, um einen lauen Sommerabend miteinander zu genießen, zu erzählen, zu lachen, vermutlich manchmal auch miteinander zu weinen. Und es trafen sich Liebespaare dort und eben solche, die noch nach der Partnerin, dem Partner auf der Suche waren. Alles das steckt auch in unserem Predigttext. Auch zu Jesu Zeiten erinnerten sich viele Menschen an Brunnengeschichten, angefangen bei denen der Väter ihres Glaubens. Da hatte beispielsweise Eliezer bei der Brautsuche für den Sohn seines Sohnes Abraham, den Isaak, am Brunnen vor dem Tore auf die Frau gewartet, die ihm zu trinken gab. Die sollte es sein. Und es war Rebekka. Und Jakob traf auf der Flucht vor Esau am Brunnen auf Rahel und fand so Zugang zu ihrer Familie und zu den beiden Frauen seines Lebens. Und auch Mose traf am Brunnen auf seine spätere Ehefrau Zippora. Und von Braut und Bräutigam spricht am Ende von Kapitel 3 Johannes der Täufer und bezeichnet eben Jesus als Letzteren, eben den Bräutigam. Nicht er, Johannes, sei es, sondern dieser. Brunnen, Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Gemeinschaft. Sehnsucht nach dem Lebenspartner, mit dem man alt werden kann. Diese Gedanken kamen hoch, wenn Menschen diese Szene von der Begegnung Jesu am Brunnen lasen oder hörten. Brunnen, Orte der Begegnung, wo Menschen miteinander erzählen, einander Anteil geben und aneinander Anteil nehmen. Ort, wo Menschen und Frauen sich kennenlernten und verliebten. Ort der Sehnsucht nach erfüllter Gemeinschaft, danach dazuzugehören, angenommen zu sein, geliebt zu werden, eingebunden in eine tragfähige Gemeinschaft, die für einen Teil des Lebens oder besser noch für das ganze Leben hält. Aber zurück zu unserer konkreten Geschichte. Und mein erster Punkt: Jesus überwindet Grenzen oder Abgrenzungen. Die Frau, die Jesus dort am Brunnen begegnet, ist überrascht. Überrascht davon, jemand in der Hitze des Tages, also am Mittag, wenn die Sonne am höchsten steht, dort jemand zu treffen. Gingen sie doch nicht ganz ohne Bedacht genau zu dieser Zeit dorthin, eben um möglichst niemand aus ihrem Ort zu treffen. Ihre Lebenssituation war so, dass man über sie sich das Maul zerriss, dass man über sie sprach, hinter ihr hertuschelte, ihr scheele Blicke zuwarf. Und dann noch das, er spricht sie an und bittet sie um Hilfe. Das ging schon gar nicht. Ein Mann, so die gute Sitte, spricht keine fremde Frau an. Und schon gar nicht ein Jude, eine Samaritanerin. Für Juden galten die Samaritaner als Heiden oder vielleicht gar noch schlimmer. Und diese wiederum hassten die Juden dafür, dass sie vor 2 Jahrhunderten ihren Tempel auf dem Gerizim und in dessen Schatten lag der Brunnen, also den Tempel auf diesem Gerizim zerstört hatten. Nein, dass so einer von ihr Wasser haben wollte, was fiel dem denn ein? Die Frau ist nicht auf den Mund gefallen und sie ist nicht dumm. Sie fragt Jesus einfach. Und dann kommt es zu einem dieser Gespräche, wie wir sie im Johannesevangelium häufiger lesen können. Jesus beantwortet die Frage nicht so, wie sie es eigentlich erwartete. Er spricht irgendwie in Rätseln. Er redet zwar immer noch von Wasser, das er ja erbeten hatte, logisch bei der Hitze dort im Nahen Osten um die Mittagszeit. Aber er spricht plötzlich von lebendigem Wasser, das er der Frau geben könnte, wenn sie ihn denn erkannt und deshalb ihn darum gebeten hätte. Und schon hat Jesus alle Grenzen überwunden, die ein Gespräch, eine Begegnung auf Augenhöhe, eine Begegnung von Mensch zu Mensch unmöglich gemacht hatten. Und er ist mittendrin in einem solchen Gespräch. Ja, aber worüber eigentlich? Was ist es denn, was ihn dazu motivierte, diese Frau anzusprechen? An anderer Stelle hat Jesus doch sehr klar gesagt, dass er nur für sein Volk gekommen ist. Doch zugegeben, da hatte er sich von dieser Syrerin dann doch überzeugen lassen, ihr zu helfen. Aber es bleibt dabei, Jesus ist zuerst zu den Juden, zu seinem Volk gekommen. Aber die Evangelien sind ja von Ostern her geschrieben. Und die Evangelien wollen deshalb auch aus dieser Perspektive gelesen werden. Und diese Perspektive von Ostern lenkt den Blick eben, oder weitet den Blick besser gesagt, auf alle Menschen. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. So am Ende von Matthäus. Und so hatte Jesus seinen Jüngern nach Ostern aufgetragen. Jesus ist gekommen, weil er um die Sehnsucht der Menschen, aller Menschen, nicht nur seines Volkes, weiß. Und deshalb der zweite Punkt, Jesus kennt die Sehnsucht der Menschen. Jesus ist Mensch geworden, weil sein Volk und letztlich alle Menschen sich danach sehnen, mit ihrem Schöpfer in Kontakt zu sein, mit dem Grund ihres Seins verbunden zu werden. Weil sie sich danach sehnen, sich von Gott angenommen zu wissen und das auch zu spüren, zu erfahren. Er ist Mensch geworden, weil wir Menschen uns nach Gemeinschaft mit anderen Menschen sehnen. Nach Gemeinschaft, die auf gegenseitigem Respekt beruht, darauf als Mitgeschöpf, als Mitmensch geachtet zu werden. So wie man ist. Eine Gemeinschaft, in der man sich also nicht verstellen muss. Eine Gemeinschaft, in der man einander vertrauen kann. Eine Gemeinschaft, die Heimat ist, in der man sich wohlfühlt, Geborgenheit erfährt. Ein Ort, an dem man sein Lebensauskommen hat, sich nicht um tägliches, das tägliche Brot und das tägliche Wasser sorgen muss. Das weitere Gespräch der Frau offenbart durchaus, dass sie möglicherweise da Defizite empfand. Ich sprach es schon an. 5 Männer, so sagt Jesus ihr später vor den Kopf, hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, der ist nicht mal mehr dein Mann. Eine Frau in dieser Zeit konnte ohne Mann nicht überleben. Und ohne Trauschein mit einem Mann zu leben, das war eine noch prekäre Situation, als es für die Frauen generell schon schwierig war, weil Männer konnten sich relativ ohne große Schwierigkeiten scheiden lassen. Die Frauen waren nur abgesichert, eben weil es diesen Traubrief gab, diesen Ehevertrag. Und scheiden hieß, dass man der Frau dafür etwas mitgab, damit sie nicht zugrunde gehen musste, sondern sich dann auch einen neuen Mann suchen konnte. Aber eine Frau, die ohne Mann war, die war dem schutzlos ausgeliefert. Jesus baut der Frau eine Brücke. Sie muss sich nicht vor ihm offenbaren. Sie muss keinen Seelenstriptease vor ihm zelebrieren. Er spricht vom lebendigen Wasser, bei dem die Frau natürlich zunächst einmal an die Quelle denkt, aus der sie ja täglich das Wasser geholt hat, der Jakobsbrunnen. Ein tiefen Brunnen, der frisches, fließendes Grundwasser beinhaltete. Und doch gibt er ihr mit diesen Formulierungen schon einen ersten Fingerzeig. Das Wasser hier, das lässt dich morgen wieder herkommen. Es stillt deinen Durst nicht, deinen Lebensdurst nicht. Du wirst weiter danach suchen. Du wirst weiterhin Sehnsucht danach haben. Ich kann dir geben, was du brauchst. Und dann wird es dir zu einer Quelle werden, die dich mit dem Leben, dem ewigen Leben und eben dem ewigen Gott verbindet. Der dritte Punkt, Jesus stillt den Lebensdurst und gewinnt Unterstützer. Die Frau hat das nicht gleich verstanden. Nachvollziehbar. Lesen wir ein Kapitel davor, dann ging es ihrem männlichen Pendant, dem jüdischen männlichen Pendant, einem Weisen, einem ausgebildeten Pharisäer Nikodemus, ja nun überhaupt nicht besser. Der verstand auch nur Bahnhof, als er mit Jesus redete. Sie bleibt bei den natürlichen materiellen Dingen hängen. Jesus spricht von geistlichen, spirituellen. Er bohrt also in die Tiefe und im Verlauf des Gespräches bringt er es wirklich hin, dass sie so auch ein Stück mit in diese Tiefe hinabsteigt und Neues erfährt und entdeckt. Aber hier an dieser Stelle, da denkt sich diese Frau mal zunächst, ja, das wäre doch schon was, wenn dieser seltsame und irgendwie auch faszinierende, anziehende Mann ihr dieses Wasser gäbe und sie keinen Durst mehr hätte, dann bräuchte sie nicht Tag für Tag in der Hitze zum Brunnen gehen. Das könnte sie sich schenken. Und sie traut ihm tatsächlich zu, schon an dieser Stelle des Gesprächs, ihr dieses Wunderwasser geben zu können. Wie war das mit dir? Wie bist du Christin? Wie bist du Christ geworden? Erwin hat davon gesprochen in der letzten Woche. Oder am Mittwoch? Am Mittwoch, glaube ich, ne? Genau, in deinem Impuls hier im Abschlussgottesdienst. Wie es bei ihm gewesen ist. War es bei dir wie bei Paulus? sozusagen der Schlag von oben. Aber selbst bei Paulus war das ja nicht damit erledigt, sondern das war eigentlich erst der Anfang. Denn dann war er blind. Er brauchte Hilfe. Er brauchte jemand, der ihm begann, die Augen zu öffnen, zu verstehen, was da geschehen war. Wer der war, der ihm da begegnet war. Ananias hatte diese Aufgabe und hat sie getan. Also auch bei Paulus hat es noch ein bisschen gedauert, bis es klar war, er glaubt diesem Christus. Und er wurde sehend. Und wenn wir heute Menschen nach ihrem Weg zum Glauben befragen, und es gibt immer mal wieder Untersuchungen, die das tun, dann kommt dabei meistens heraus, dass diese Menschen nicht von jetzt auf gleich durch ein einziges Ereignis Christen geworden sind, sondern das war ein Prozess, ein Weg. Und so ist auch das Gespräch der Frau mit Jesus als ein solcher Weg zu verstehen. Um an Jesus glauben zu können, musst du dich also erst einmal mit ihm auseinandersetzen. Musst dich wie die Frau auf ein Gespräch mit ihm einlassen. Musst dich einlassen auf die Fragen, die ja vielleicht eben auch schon immer in dir da sind, die du verdrängt hast, weil du nicht wusstest, wie du dazu eine Antwort, eine Lösung finden sollst. Sehnsüchte, die in dir schlummern und die immer wieder mal hochploppen und die du dann irgendwie zu stillen versuchst und doch immer wieder neu dann durstig wirst. Und du kannst anfangen, diese Fragen, diese Sehnsüchte mit Jesus in Beziehung zu bringen und zu schauen, was bietet er mir denn an, um das zu lösen, damit meine Sehnsucht gestillt wird. Die Frau jedenfalls hatte Sehnsucht nach Leben. Sie hatte Lebensdurst. Sie suchte nach Geborgenheit. Und dazu gehört natürlich auch immer eine gewisse Absicherung in materiellen Dingen. Das wissen wir doch alle heute. Wer da nicht ein Stück Sicherheit hat, der kann sich um die anderen Fragen ja eigentlich gar nicht kümmern, weil er ständig damit beschäftigt ist, das zu klären. Aber darüber hinaus hatte sie doch noch viel mehr Sehnsucht. Sie wollte eingebunden sein in ein Netzwerk von Menschen, die miteinander leben, die auch füreinander eintreten, die einander helfen und unterstützen. Eine Gemeinschaft, zu der sie einfach dazugehören konnte, bedingungslos, so wie sie war. Und die sie nicht dazu zwang, in der Mittagshitze zum Brunnen zu gehen, weil sie das Getuschel und das Geraune und das nach ihr Schielen nicht mehr ertrug. Sehnsucht, die Menschen immer schon gehabt haben und auch heute noch haben. Sehnsucht nach einem oder mehreren Menschen, die einen lieben. Nach Familie, enge Freunde, einen Partner, eine Partnerin. Und jemand, der für diese Gemeinschaft einsteht, sie begründet und sie zusammenhält. Die Sehnsucht, dem Grund des eigenen Seins zu begegnen, mit seinem Schöpfer in Verbindung zu stehen und in Einklang kommen zu können, Gott vertrauen zu können aus tiefstem Herzen, Gott, der den Lebensdurst eben dauerhaft stillen kann, der durch seine Liebe, die er in uns ausgießt, uns spüren lässt, der uns durch diese Liebe selbst zu einer Quelle des Lebens werden lässt, dass wir nicht nur in diesem Leben, sondern über dieses Leben hinaus uns mit ihm verbunden fühlen, mit ihm verbunden sind. Darauf muss man sich einlassen. Diesen Weg musst du zu beschreiten beginnen. Glaube erweist seine Tragfähigkeit im Prozess des Glaubens. Die Frau ist am Ende des Gesprächs in ihren Ort gegangen und hat dort den anderen, denen sie ja noch ausgewichen war, indem sie mittags zum Brunnen ging, sie ist zu den Leuten hingegangen und hat ihnen erzählt, brühwarm und mit einer Begeisterung und zugleich aber auch fragend von dem, was sie erlebt hat. Und die Frage, die sie am Ende ihren Mitbürgern stellte, war die, schaut doch mal, ob es nicht der Messias ist. Sicher war sie sich da noch nicht, aber sie hatte eine Hoffnung, eine Ahnung. Die Sehnsucht begann gestillt zu werden. Und zugleich wollte sie eben die anderen mitnehmen und von ihnen auch ein Stück Vergewisserung erfahren, ob sie da jetzt nicht völlig quer liegt. Wer mit Jesus in Verbindung kommt und sich darauf einlässt, der wird selbst zum Unterstützer. Der weist andere auf ihn hin. Am Ende, so können wir dort im Kapitel 4 lesen, werden die Menschen im Dorf, wenn man so will, in gewisser Weise die ersten Christen. Samaritaner, die eigentlich vom jüdischen Glauben ausgeschlossen waren. Und diese alle sagen zu der Frau, wir glauben nun aus eigener Erfahrung und nicht mehr, weil du es uns gesagt hast. Christinnen und Christen können sich also gegenseitig des Glaubens vergewissern. Doch jeder muss seinen Weg des Glaubens finden und gehen. Unseren Lebensdurst stillt nicht, wenn wir vom Brunnen vor dem Tore hören oder singen, aber nie dahin gehen oder dorthin zurückkehren, so wie das in dem Lied ja endet. Nur wer zu Jesus geht, um selbst von dem Wasser zu trinken, das er gibt, dessen Lebensdurst wird gestillt. In dir und in mir beginnt die Quelle des lebendigen Wassers zu sprudeln. Amen.